Und das ist auch kein Bewusstsein, das könnt ihr euch tausendmal einreden. Jetzt ist es jetzt beim Günther nochmal, ich sage, du bist auch frei, du kannst mich testen, und wenn du jetzt in dir die Gedanken hochsteigen hast, ich muss doch, dann ist es wieder das alte Denken, mir könnte ja was passieren, Leid vermeiden. Man macht ja keinen Schritt ohne eine Belohnung, ohne dass man versucht, Leid zu vermeiden. Und ich sage, du gibst dich hin, und wenn ich dir jetzt die Gedanken denken lasse, dass du dich hinsetzt, du musst doch eine Aufzeichnung machen, dann wird dir, wenn du wirklich beobachtest, wenn du Bewusstsein hast, dann sagst du nein, du probierst jetzt das aus, Günther. Wenn du willst, ist ja Freiheit. Und du machst dir möglichst keine Gedanken bis zu dem Moment, wo du vor denen dort stehst. Nicht daran denken, was du denn erzählst. Du stellst dich einfach hin und dann machst du es wie die Jutta und denkst einmal an mich und sagst zu Udo, mach und fang zum Reden an. Den Rest mache ich für dich. Soweit werde ich jetzt erzählen, wie es ausgegangen ist.
Ja, hier, das war ja eine kleine Vorgeschichte und. Ja, in Anführungsstrichen. Aber solange, so weit werde ich mich nicht ausbreiten jetzt, weil das nur die ganz kleine Geschichte ist. Ich sprach also eine Woche vorher mit dem Udo und da ist das dabei rausgekommen, was er mir eben gesagt hat. Ich möge doch ohne Konzept und ohne Vorbereitung nun in diesen Vortrag gehen. Der Vortrag dauerte anderthalb Stunden, war vor der Saal war brechend voll und alle schauten so auf mich wie jetzt, ne? Und jetzt stehst du da vorne. Und das habe ich im Gedanken auch schon vorher gesehen. Ich denke, jetzt gehst du da rein und das ist so, wenn du stecken bleibst und so. Ja, auch wenn du stecken bleibst, du kannst eigentlich gar nicht stecken bleiben, denn irgendwo wird dir schon geholfen werden. Und da ich ja nun schon einiges vom Udo erfahren habe und weiß, dass wir etwas schöpfen können aus dieser unendlichen Quelle, da dachte ich, irgendwie wird es gut gehen. Und wenn es dann nicht gut geht, dann sage ich, das war es, meine lieben Leute. Das war mein Gedanke. Da. Und dann habe ich mich also tatsächlich vorne hingestellt und habe den Teilnehmern gleich zu Anfang gesagt, also muss ich Ihnen nun sagen, ich mache heute ein Experiment mit Ihnen. Und dann, aber ich kann Ihnen noch nicht sagen, was das für ein Experiment ist, sonst werde ich das am Ende des, meiner Ausführungen Ihnen mitteilen. Und so fing ich dann an zu erzählen und dann, das dauerte einen Augenblick und dann ging das aber wirklich wie ein Wasserfall. Ich weiß gar nicht, was ich alles mitgeteilt habe. Und warst du nicht auch da?
Ja,
ja, ne?
Sehr viel.
Bitte?
War
viel, nicht? Ja. Aber ich weiß tatsächlich nicht, und das muss irgendwo jemand gewesen sein, der mir da geholfen hat. Ich glaube, er ist hier im Raum, aber ich. Und das war dann so am Ende, ich will das ganz kürzen, die haben minutenlang Beifall geklatscht, obwohl mir das sehr peinlich war, weil ich das gar nicht so sehr wollte. Ich wollte ja nur etwas vom Herzen mitteilen und nicht hier aus dem Kopf heraus. Und das ist wirklich gelungen. Und da muss ich sagen, man sollte den Mut haben oder ein bisschen verrückt sein, hast du immer gesagt, da habe ich mir auch vorher gesagt, jetzt bist du mal so verrückt und jetzt mal, du hast überhaupt nichts zu verlieren in diesem Leben, du machst es einfach. Stellt euch mal hier vorne hin, versucht das mal, das ist gar nicht einfach. Ne? Und so ist es dann gelaufen, ich denke, jetzt ist alles abgeschossen, da steht auch tatsächlich jemand auf, Sie wollten noch ein Experiment mit uns machen, wie war das denn? Und da habe ich gesagt, ja, ich will Ihnen was sagen. Ich habe mich mit keiner Silbe heute vorbereitet, ich habe kein Konzept dabei, das könnt ihr ja sehen hier. Und wir haben eben die ganze Zeit gesprochen. Aber, ja, wie kommt das denn? Ja, ich sage, ich habe mit einem Herrn, mit einem wundervollen Menschen, habe ich da gesprochen und habe eine Vereinbarung getroffen, dass ich heute hier in diesen Vortrag reingehe und mal dieses Experiment durchführe. Und das war es dann. Schönen Dank fürs Zuhören.
Es ist also so, dass die Komplexität in eurer Welt ist, wenn man rational was begreift. Und ich bin, du heißt, der einfache Weg ist, dass die mir einfach vertrauen. Das ist Gottvertrauen. Einfach nur vertrauen. Immer sagen, ich was. Und ich habe ja, ich bin nur diese Geschichte von Mose, wenn der ausdrückt, ist eine tiefe Symbolik in der Bibel. Jede Kleinigkeit hat wirklich Tiefe, nicht nur von der physikalischen, mathematischen Seite. Das ist ein Hochgenuss. Ich spreche das so oft an, wenn man das mit dem Geist erfassen kann, die Mathematik erfassen kann, das ist der wirkliche geistige Orgasmus. Es reicht aber, wenn man einfach diesen Vertrauen hat und wenn man die Symbolik versteht. Es ist ja, jeder kennt diesen berühmten Film, die 10 Gebote, man muss die Bibel dazu nicht lesen. Die ziehen ja aus Ägypten aus und dann durch die Wüste und dann hetzt der Pharao mit seinen Streitkräften hinterher und dann kommen die an dieses Meer und man sieht die Staubwolke im Hintergrund mit den Streitwagen und der Moses, so steht es in der Bibel, der Moses hebt dann seinen Stab und dann teilt sich dieses berühmte Meer, Dia, heißt er nicht nur hindurch, sondern auch auseinanderwerfen. Und dann gehen die durch dieses Meer und die kommen mit den Streitwagen nach und das Meer klatscht zusammen. So steht es in der Bibel drin, wobei es so nicht war. Es ist also folgendermaßen gewesen, wir kommen da an das Wasser hin, wir sehen den Schreibwagen, es stimmt, Mose hebt seinen Stab und es passiert nichts. Im Talmud, im jüdischen Talmud steht diese Stelle genauer drin, es passiert wirklich nichts. Was machen wir bloß? Dahin kommen die Ägypter. Und dann geht Nachschon, das ist übrigens auch aus dieser Linie, die von David, Moses angefangen, David, das geht das Ganze, diese Schöpfungslinie bis Jesus, Stamm Davids, der Menschensohn entspringt aus der Stamm Davids, Nachschon aus dieser Entwicklungslinie, der geht an das Meer hin und er sagt, Gott wird uns nicht den Stich lassen. Und er stürzt sich auf blindes Gottvertrauen, heißt es in Daniel, in das Wasser rein. Und nachdem er auf Gottvertrauen gegründet in das Wasser rein springt, erst dann hat sich das Wasser gedacht. Das ist also die wirkliche Einsicht in die Zeit. Das heißt, die Zeit wieder wird gedeiht. Die wirkliche Einsicht in das Phänomen Zeit habt ihr erst, wenn ihr auf was vertraut, das ihr in euch tragt, nicht anbetet. Wirklicher Glaube ist nicht in eine Kirche gehen, eine Buddha-Figur, ein Kreuz oder sonst was anbeten. Oder Geldscheine, egal was. Es bindet euch. Es ist immer Bindung. Ihr wollt von wem anders euch helfen lassen. Ihr müsst euch von eurem eigenen Unbewusstsein helfen lassen. Das könnt ihr aber erst, wenn ihr euch noch kleiner macht und dann wachst ihr. Und viele, viele Fragen. Ich kriege immer wieder Fragen von euch, wie ist das? Und ich zucke dann, ich kann es euch zwar erklären und dann doch nicht erklären. Nicht, weil ich es nicht erklären könne, sondern ihr fragt, was ist ein Farbfilm? Und seid ein Mittelwellenempfänger. Das heißt, ihr könnt die Frequenzen noch nicht empfangen, die notwendig sind, um Farbtöne zu sehen. Ihr seid blind und fragt mich laufend, was ist der Unterschied zwischen Rot und Grün? Ich habe das früher mit meiner ironischen Art, wo ich gerne, wie gesagt, immer wenn fäkalisch oder originär spreche, euer Zustand ist der eines siebenjährigen Jungs, der absolut geil ist und man kann ständig.
Nein.
Das Stehende ist der Penis. Das ist auch in dem Wort Penis steckt auch der Pinsel drinnen, der Zeichenstift. Das ist der Samen, den ihr ausstreut, der geht auf. Und wohlgemerkt, die Wörter, wo ich ausspreche, sind immer wertfrei, wenn jetzt manche das Gefühl haben, der ist schmutzig oder das ist gut oder das ist schlecht. Das ist nur wieder ein Produkt eurer Erziehung. Alles, was ich euch sage, sind unvorstellbar tiefgreifende Metaphern. Ich erzähle euch das, was wirklich ist, was ihr noch nicht wahrnehmen könnt. Was übrigens nichts mit Können, mit Mut, mit Müssen, mit Wollen zu tun hat, sondern mit Geduld. Es ist ganz einfach. Ich kann das abwarten, dass ihr erwachsen werdet. Nämlich Bindu heißt, der Menschensohn sieht, dass jeder und alles schon verstanden hat. Die wissen das nur noch nicht, weil sie alle noch glauben. Und zwar im Schoße der Mutter Erde. Das ist ungefähr so, das heißt, ihr seid, solange ihr im Schoße der Mutter Erde seid, seid ihr vom Bewusstsein in dieser materiellen Welt, seid ihr vom Bewusstsein wie ein Baby, das noch im Mutterleib ist. In der Gebärmutter. Ihr müsst erst geboren werden. Das ist das Entscheidende. Ihr seid nämlich noch nicht richtig geboren. Das ist auch das Nächste. Ihr seid noch kein wirklicher Mensch. Wirkt nicht. Das ist, ihr wirkt noch nicht, obwohl ihr dann doch irgendwie wirkt. Ihr müsst euch zuerst zu einem solchen entwickeln. Und das ist natürlich Boshaftigkeit. In einem gewissen Maß urteilen, Urteil sprechen. Das ist übrigens auch eine sehr treffende Metapher, ist ein Zeichen von absoluter geistiger Unreife. Das heißt, solange ein Ego hat, ist er ein kleines Kind. Was macht ein kleines Kind? Es will alles haben, mein, im Mund nehmen, alles essen. Esse heißt auf Lateinisch übrigens sein, existieren. Und essen ist ja dann eins machen. Ich will mich eins machen mit dem, was ist. Das ist eure geistige Nahrung. Ihr müsst euch mit allen eins machen, ihr müsst geistig alles reservieren. Das heißt, es darf nichts mehr geben, was ihr nicht euch im Mund nehmen traut. Solange ihr noch vor was Ekel habt, stoßt ihr was von euch und dann könnt ihr zwangsläufig nicht dieses Ich Bin, dieses Allbewusstsein haben. Dann habt ihr keine Ahnung von der Logik. Und das ist also bei kleinen Kindern, das ist die erste Phase, die versuchen, alles im Mund zu nehmen, alles mein. Und das ist das, was eure, wie gesagt, die Spitzenkräfte in der Politik, die Körpenfürsten, die Manager oder irgendwelche kapitalistischen Egoisten, wobei ich jetzt das nicht immer aufs Geld beziehe, man muss die Wörter auffächern. Ganz, kannst du immer wieder einflechten, das geht jetzt nicht, weil du immer dieses Feindbild oder nicht Feindbild ist. Da bringe ich dann auch ein Beispiel dazu. Das heißt, solange ich noch viel haben will, ist das Erste, dass ich ein Kleinkind bin, aber was dann noch entscheidend ist, dass kleine Kinder die Eigenart haben, dass die noch nicht lieben können. Kleine Kinder wollen geliebt werden. Jeder Mensch hat den Zwang, von seinen Mitmenschen geliebt zu werden, geachtet zu werden. aber die können selber noch nicht lieben. Schaut doch mal kleine Kinder an, die haben kein Problem, hier einem Käfer die Beine auszureißen. Und wie grausam können kleine Kinder sein, wie man so schön sagt. Nicht, weil die böse sind, sondern sie sind einfach bloß kleine Kinder. Die wissen noch nicht, was wirkliche Liebe ist. Das müssen die zuerst noch lernen in dieser Welt. Also jegliche Form von Egoismus hier, wo hier abläuft in der Politik und in den Spitzen, ist bloß ein Zeichen, dass das absolute geistige Hosenscheiße sind. Kein Grund, die zu bewundern. Und wenn jetzt einer hier Hass hat, die sind böse, die sind korrupt, ist er noch kleingeistiger. Im Prinzip haben wir jetzt nur wieder den militanten Nichtraucher, der sich unheimlich deutlich vorkommt, und die sind ja böse, ich bin es ja nicht. Ich bin ja schon so weit. Wie war es? Schaut euch in eure Welt um und man hat den Eindruck, die Menschen, die nehmen sich wie Schweine. Und wie benimmst du dich? Du bist natürlich kein so ein Schwein, du bist ein guter Mensch. Du benimmst dich wie Gott. Was macht Gott? Er macht nichts. Diesbezüglich stimmt es nicht ganz. Du benimmst dich wirklich wie Gott. Du bist Jahwe, J-H-W-H, der richtende Gott. Du sagst nämlich, die sind böse, die sind korrupt, die sind. Wenn du wirklich Gott bist, ein erwachsener Gott, dann sagst du, das sind geistliche Hosenscheißer, der weiß ja noch gar nicht, was Liebe ist. Und dann schmunzelst du über die Dummheiten, das heißt nicht, dass du die auslachst, sondern du schmunzelst einfach und schaust, wie die sich entwickeln. Wie sie immer wieder hinfallen, solange bis sie es begriffen haben. Dann ist nämlich auch dein Geist so weit offen, dass du kein Gefühl mehr für Raum und Zeit hast. Dann siehst du durch die Dinge hindurch, dann siehst du das, was wirklich ist, den Kegel, und nicht bloß immer eine Seite. Egal welche Seite du siehst, dann sage ich ja, Gut und Böse erzeugt in euch schon wieder das Gefühl von Gut und Böse. Diese Gefühle, nicht schlecht, unangenehm. Und wenn man die Batterie wieder nimmt, plus minus ist was ganz was anderes. Wie heißt es in der Bibel? Es kommt die Schlange, das Schwingende. Ihr braucht diese Schwingung für Lebendigkeit. Wenn ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse esst, werdet ihr sein wie Gott. Das, was dann der Sündenfall war nach eurer Logik, weil ihr wieder schön nachplappert. Hast du ganz am Anfang, Gott schuf den Menschen nach Gottes Ebenbild? Ihr seid doch Götter, ihr müsst sein wie Gott. Also müsst ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse essen. Zuhören, von Gut und Böse. Ihr müsst den Dreieck und das Kreis im selben Moment essen und dann seid ihr wie Gott. Derselbe Satz, nur ganz anders interpretiert. Bloß das Komische ist, wenn dann zu interpretiert, macht der von einem namenlosen Sinn. Und es steckt den Anhauch schon in dieser Symbolik Mathematik dahinter. Nicht nur einseitig, sondern dann seht ihr das Ganze. Ihr seht Gut und Böse, nicht als Gut und Schlecht im klassischen Sinne, sondern nur als eine Polarität. Und wenn ich Plus und Minus von der Batterie zusammenbringe, geht die Taschenlampenbatterie um. Wenn ich zu diesen gehöre, die Feindbilder heben, egal wer, jede Organisation, jede Religion, die Ökos, Greenpeace, alle kämpfen, alle haben Feindbilder. Die bekämpfen das Böse, die sind so hochgradig intellektuelle, gute, besserwissende Menschen, eure Politiker, die Sachen bekämpfen, sind Idioten, die den Minuspol einer Taschenlampenbatterie abisolieren, zukleben, bekämpfen und wundern sich, dass sie keine Erleuchtung haben. Das ist das Prinzip des Lebens. Und den Weg muss jeder von euch alleine gehen. Tötet eure Religionen, tötet euren jetzigen Glauben. Außer ihr seid nur Liebe. Bloß dann habt ihr kein Feindbild, wo ihr bekämpfen müsst. Euer wirklicher Feind, das seid ihr selber. Das seid ihr mit eurer gnadenlos vermessenen Ansicht, dass ihr irgendwas begriffen habt, nur weil ihr glaubt, ihr habt Gefühle. Selbst Trauer, wie gesagt, das ist eure Norm. Ich leide ja so. Keine Frage. In dem Moment, wo ein Geist etwas empfindet oder sieht, wurde dieser Gedanke gedacht und empfunden. Ihr sollt nie sagen, der spinnt ja. Es gibt in eurer Welt nichts Unsinniges, weil zuerst einmal ist alles, was gedacht, empfunden, gesehen, gespürt wird, ist eine sinnliche Erfahrung für einen Geist, der wahrnimmt. Und in dem Moment, wo du irgendetwas sinnlich wahrnimmst, existiert es, existiere. Tritt es heraus, wo tritt es heraus? Aus deinem eigenen Unbewusstsein, für dich sichtbar, im Traum. In dir ist irgendwas, wo du nicht fassen kannst. Das ist diese Unendlichkeit, die in dir drin ist. Und wenn die mir jetzt Fragen stellt, das ist ungefähr so, wie wenn ich sage, euer jetziger Geist hat die Größe eines Fußballs. Euer wirklicher Geist ist unendlich groß, das Göttliche. Jetzt wollt ihr was verstehen, was eigentlich so die Größe eines Hauses hat, habt aber erst selber die Größe eines Fußballs. Und eins muss euch klar sein, ich kann euch keine Antworten geben, weil in dem Moment, wo ich das Haus zusammenquetsche auf die Größe eines Fußballs, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder zerplatzt ihr, weil ihr es einfach nicht begreifen könnt, oder ich mache mich so klein, dass ich dann auch Fußball bin und nachher ist es eigentlich wieder nicht das, was es wirklich ist. Also müsst ihr nur die Geduld haben, weil dieser Schwamm, dieser Fußball wächst. Ihr macht Erfahrungen über Erfahrungen. Die Welt mit all dem Leid ist dazu da, dass sie Erfahrungen macht. Es ist natürlich hier, dass es ganz hochinteressant ist, solange ich einen Mechanismus habe. Da gibt es eine afrikanische Fliege. Machen wir aus der Biologie kurz was. Die hat uns so einen unterirdischen Sandbau und die hat jetzt einen ganz eigenartigen Mechanismus drin. Wenn die irgendein Opfertierchen oder was so Mücke wie eine Ameise oder was hat, die legt dazu diese ihre Beute immer vor ihrem Bau hin, genau an eine Stelle. Dann geht sie rein, schaut, ob im Bau alles rein ist, dreht hier zwei Runden, geht raus, holt ihre Beute und tut sie im Bau rein. Und da haben jetzt die Biologen jetzt Untersuchungen gemacht und dann haben die jetzt so einfach einmal, wenn die dann reingeht, haben die Fliege hier ein paar Zentimeter nach zur Seite verschoben. Wenn die da reingeht, die schaut, ob frei ist, jetzt kommt die raus, jetzt schaut die verdutzt, jetzt zieht die Beute, jetzt dreht die hier Kurve, legt die Beute wieder an die Stelle hin, geht rein. Und das ist, was die feststellen mussten, die hat den Mechanismus und den Instinkt, dass die an einer bestimmten Stelle des Beutels, die hinlegt, immer reingeht, zwei Runden dreht, schaut, ob frei ist und holt es dann erst rein. Das, wenn man nur mal ein paar Zentimeter verschiebt, legt die das wieder hin und dann wiederholt sie dieses Ritual. Das kannst du 500 Mal machen, wie eine Maschine. Und ihr seid nichts anderes.
Täglich grüßt das nur mit
dir. Täglich grüßt das. Ihr seid nichts anderes, bis ihr irgendwann einmal wirklich einen göttlichen Punkt kriegt, dass der verrückt wird, dass der eure Norm verlasst, erst dann seid ihr frei. Ihr dreht eine Runde nach der anderen. Ihr werdet keine neue Welt wahrnehmen. Eure jetzige Welt ist euer Alltag. Wahrlich, ich sage euch, ein Tag ist wie 1000 Jahre und 1000 Jahre sind wie ein Tag. Es gibt keine fließende Zeit. Jetzt kann man natürlich hier diese vielen Metaphern. Ihr erinnert euch gestern an diese Augenbewegung und den Laserpointer. Dass man hier fest, das hat natürlich keine neue Welt, bringt es auf die Reihe. Schreit euch an, alles in allen, alle großen Religionen, wenn ihr den Originaltext lest, beschreiben euch mit mehr oder weniger Genauigkeit an Metaphern, dass die Welt genauso ist, wie ich es euch jetzt erzähle, dass sie nichts ist, wenn ihr nicht dran denkt. Dass die Welt nur ein Traum ist. Alle Religionen beschreiben das. Die Naturwissenschaft als solche, wenn man mal das materialistische Dogma weglässt, sondern man nur nackte Formeln da, schreiben diesen Zustand seit über 100 Jahren ohne Wenn und Aber vor. Alle großen Philosophen der Welt, wenn ihr die studiert, werdet ihr Folgendes feststellen, dass immer und immer wieder eindeutig bewiesen und ausgesagt wird, dass es keine Materie und nichts ohne eure eigene Betrachtung gibt. Das ist das Einzige, was man beweisen kann, dass es so ist. Es gibt nicht eine einzige wörtliche definierte Aussage, wo ein Beweis wäre, dass unabhängig von euch Materie existieren würde. Das Einzige, was das macht, das ist euer Glaube. Dass ihr absolut gnadenlos an etwas glaubt, was noch nie ein Mensch gesehen hat. Zum Beispiel, ihr glaubt hundertprozentig dran, dass ihr von eurer Mutter geboren wurde. Es hat noch nie ein Geist, der sich darüber Gedanken macht, gesehen. Oder ihr glaubt hundertprozentig dran, dass jetzt in Paris der Eiffelturm steht. Das ist das, was ihr glaubt. Ihr glaubt das, was ihr hier und jetzt nicht sehen könnt. Und das, was ihr sehen könnt, dass ich jetzt sage, der Eiffelturm ist jetzt nicht da. Das, was ihr seht, das glaubt ihr nicht. Nicht ums Verrecken wollen. Und darum holt euch permanentes Sterben. Das Verrecken. Verrecken, ihr verreckt euch. Das ist was, man renkt sich was aus. Das ist auch hier die Berührung. Dann kommt hier mit Trauer, wenn ich keine Trauer kenne. Große Dummheit des Programms. Aber solange dich noch etwas berührt, dann hast du schon deine Drehung. Das ist diese Drehung, die du hast. Das ist deine Berührung. Du drehst dich im Kreis und drehst dich im Kreis und kommst dir noch vor. Das ist doch nicht menschlich, wenn man nicht trauert. Das ist doch nicht menschlich, wenn ich einen geliebten Menschen verliere, wenn ich trauere so, weil ich so geliebt habe. Liebe hat auch nichts mit Trauer zu tun. Liebe ist Freude, Liebe ist Einheit. Liebe ist Einssein. Aber wenn du noch wirklich eins bist, kannst du nichts verlieren. Das, was die Trauer auslöst, ist wieder Ego. Du hast Besitz verloren. Mein Mann, mein Kind. Gnadenlos, sobald mir jemand was wegnehmen will. Oder dann Wissen, mein Wissen. Was bildet sich der Spinner davon überhaupt ein? Ich bin das, was du aus mir machst. Wie habe ich in meinem Bayreuth gesagt? Wenn ihr glaubt, ich bin ein Verrückter, ein Spinner, bin ich ein Verrückter, ein Verspinner und ein Spinner, aber ich verspreche es euch, ich bin ein ganz ein Harmloser. In eurer Welt gibt es bloß Verrückte und Spinner und da bin ich mit Sicherheit der Harmloste, weil ich erstens euch nicht sowas zwinge, ich verlange kein Geld, ich manipuliere euch in der Richtung nicht, ich sage zu euch nicht, ihr sollt das oder das glauben. Ich wünsche mir, sage ich, dass ihr mal euch Gedanken macht über euren Glauben. Ich bin also ganz, ganz harmlos. In einer Welt von lauter sehr gefährlichen Spinnern, die euch manipulieren, die euch überfordern, die nur euer Bestes wollen, nämlich euer Geld. bin ich aber kein Spinner, sondern ich bin der, der ich behaupte zu sein. Und ihr glaubt mir nicht. Zieht euch eine ganz große Arschlochkarre. Ist übrigens ein Fränkischer der schwarze Peter. Ein Fränkischer der schwarze Peter. Das war das, was ich symbolisch gemeint habe. Ich sagte, dann bringt euch nämlich um. Ich bin nämlich jetzt in euren Traum erschienen, um euch heimzusuchen, was immer auch das heißen macht. Das könnt ihr euch jetzt wieder nicht vorstellen. Aber das ist das, was wirklich ist. Wobei euch das nichts nützt und das hat nichts mit dem Menschen zu tun, der hier steht. Das ist, ich sage ihm, ich bin auch da, wenn ich nicht da bin. Jetzt sage ich nur Judah. Ich sage, ihr müsst es ausprobieren. Denkt an mich. Wenn ich sage, denkt an mich, ihr müsst euch nicht das Bild von dem Menschen vorstellen, der jetzt hier ist, sondern von dem Geist, der die ganze Zeit zu euch spricht, der jetzt die ganzen 2, 3 Tage, je nachdem, wie ihr da wart, in euch gedacht hat. Ihr wart ja nur da, bis es, und habt euch selbst zugehört. Jeder einzelne von euch fragt mich doch. Ihr habt euch jetzt zugehört, und zwar als Anoki, der Teil, jetzt hat sich ganz direkt in einer direkten Ansprache euer eigenes Überbewusstsein, das euch die Träume macht, mit euch unterhalten und euch gesagt, jetzt wird es langsam Zeit, dass du begreifst, dass du dich selber träumst, so wie du bist. Wenn wir hier eine Filmspur nehmen, und das sind jetzt viele Metaphern, also gestern das zum Beispiel mit den Laserpointer, erinnert euch an das Bild, wo ich gesagt habe, da ist die Parkbank, wo die spazieren geht mit dem Hund, dann die Hübsche mit dem Minirock mit den Beinen und ich setze dann diese Brille, dem Kind auf und dann sieht man jetzt, das fährt einmal so drüber und dann sieht man fest, dann frisst sich das am Hund fest und beim jungen Mann frisst er sich natürlich am Minirock und an den Beinen fest. Dann ist das Entscheidende, wenn ich jetzt das Kind, jetzt müsst ihr etwas Fantasie, ihr müsst mitgehen, ich kann es in Bildern anders nicht ausdrücken für euch, zur Zeit für eure geistige Reife. Und dann habe ich euch erzählt, dass man den Versuch macht mit den Laserpointer, dass man also hier feststellen musste, dass die Augenbewegung immer vorauseilt. Das heißt, du schaust das Zast an und dann ist der Punkt da. Der folgt dir, die Bilder folgen praktisch deinem Geist. Und die können natürlich nichts damit anfangen. Das, was sie anschaut, erschafft die in dem Moment, wo ihr es anschaut. Denkt an die Henne im Traum. Darum ist zwangsläufig, dass in der Welt des Kindes nur der Hund existiert. Dass in der Welt des jungen Mannes nach seinem Raster die Beine existieren, der hübschen Frau. Wo ist die letzten 5 Minuten meine Gürtelschnalle gewesen? Meine Weste. Mach das so. Wo ist meine Weste gewesen für dich? Jetzt siehst du die. Hast du die vor 2 Minuten auch gesehen? Jetzt sagst du natürlich mit deiner Logik, selbstverständlich, die war die ganze Zeit auch. Nicht selbstverständlich. Jetzt in dem Moment, wo dein Geist dich sichtbar macht, in deinem speziellen Geist formst du die aus, jetzt bist du da drauf. Die ganze Zeit war dein Geist wo ganz woanders und darum ist es nicht existent. Es existiert wirklich nur das in euren Köpfen, was ihr auskristallisiert. Und wenn ihr an den Eiffelturm denkt, ist der Eiffelturm ein Gedanke. Nicht mehr und nicht weniger. Und jetzt ist es ein Gedanke als solcher, als Ding an sich. Der hat eine gewisse Form, wobei das wie mit dem Netgummi ist. Ich habe einen gewissen Netgummi, wie jetzt eine kleine Schlange oder einen Menschen draus formen. Es ist Netgummi. Der Mensch ist nicht wichtiger wie die Schlange. Es ist ja nur die Form. Das heißt, ob ich jetzt an Einstein denke, an Schneewittchen oder an Rumpelstilzchen, es sind 3 verschiedene Gedanken. Die haben eine gewisse Form und jede dieser Formen löst dann wieder neue Bilder in mir aus. Ihr habt unendlich viele Bilder, das ist wie in einem Computer. Ich kann jetzt ein Stichwort machen, ich sage jetzt hier zum Beispiel Märchen. Das ist wie wenn ich beim Computer einen Ordner öffne. Märchen. Märchen? Märchen, ja, Märchen. Es ist ja so, Märchen ist in dir so ein riesen Datenkomplex, dass dein Geist nicht in der Lage ist, diesen Riesenhaben auf einmal zu schlucken und es aufzufächern. Du kannst nichts damit anfangen. Jetzt sage ich des Kaisers neue Kleider. Und jetzt, ja, jetzt ist ja da, jetzt ist die Fähigkeit da zum Aufwächern. Und jetzt ist natürlich eine gewisse Zeit, jetzt kommt einer, Kaisers neue Kleider, was ist das? Und jetzt benötigst du in kurzen Zügen, sag ich mal 5, 10 Minuten, in kleinen Happen, um einen anderen Menschen das auf seine Taktfrequenz milchmäßig Tropfen für Tropfen mit einer Bibette einzugehen, dass du das mitteilst. Gut? Jetzt, wenn ihr mich fragt, weißt du wirklich alles? Bist du eins mit Gott? Weißt du alles, was war, was ist und was sein wird? Dann sage ich, ja. Erzähl mir das, und jetzt ist die Schwierigkeit, um dir das zu erzählen. Wird man tausende von Jahren brauchen, weil die Datenmenge viel größer ist, außer dein Geist wird so groß, dass du größere Happen verträgst. Jetzt ist das diese Größe des Geistes kein Akt ist von Training, sondern das passiert. Das heißt, ihr wollt immer erleuchtet werden, die Schwierigkeit ist, ihr müsst aufhören, was zu wollen. Solange ihr noch was wollt, ist nämlich in euch drin, dass das noch nicht taugt, obwohl ja, wenn ihr Bewusstsein habt, wisst ihr, dass alles in euch drin ist. Es ist ein Zustand, wo zurzeit eigentlich, hier mein Mann Charlie, habe ich gestern gesagt, oder am Tisch, es ist so treffend, die zuhören, die haben ihre Erleuchtungen mittlerweile, die wissen nicht einmal, wie das ist, die haben nur ein tiefes Gefühl, wo ich immer früher habe ich gesagt, ich nenne das gern den Hauch von einem Geruch. Wenn man einen richtigen Hunger hat und man geht spazieren in ein Siedlungsgebiet und dann grillen im Sommer welche Fleisch. Und dann kommt irgendwo, wenn man eh schon Hunger hat, und dann kriegt man so einen ganz leichten Hauch von Grillfleisch in die Nase. Das ist schön. Und ich sage, ich kriege von mir einen Hauch von einem Geruch und ihr müsst jetzt den Hauch nachgehen. Jeder für sich. Und dann wird er immer der Nase nachgehen und dann wird er, sehr interessantes hebräisches Wort, und dann wird er immer intensiver und dann müsst ihr den Grill finden, das nützt euch nichts, und dann müsst ihr das Fleisch und dann müsst ihr das noch in den Mund nehmen und dann müsst ihr das runterschlucken und erst dann habt ihr das, was ihr wollt. Und momentan, das, was ich euch gebe, ist ein ganz kleiner Hauch, ihr wisst noch keine Richtung, ihr wisst gar nichts. Und der wird intensiver. Und das ist das schöne Gefühl, dass jetzt, wenn man dann noch eine Stufe weiterkommt und manche verspüren das, das ist dann dieses Gefühl, wo ich sage, das liegt mir auf der Zunge. Charlie kennt das ganz intensiv. Das ist, dass man hundertprozentig weiß, dass man alles weiß. Man hört in der Früh im Radio, im Bad, irgendein Schlager mit einem Schlagersänger, man summt den ganzen Tag, wie hat jetzt der Schlagersänger geheißen? Das ist doch, und man weiß hundertprozentig, wie der heißt, man kann es prinzipiell bloß nicht raus. Das ist aber was Sicheres, dass man weiß, dass dieser Name da drin ist. Jeder kennt von euch dieses Gefühl. Und irgendwann einmal, ein paar Stunden später, klack, fetzt ein. Das ist etwas später. Und das ist jetzt dieses, wo man zerst hat, wenn man mir zuhört, wenn man immer mehr, man kriegt dieses Gefühl, Mensch, man weiß es ja schon. Man bringt es zwar noch nicht zum Aussprechen für seinen Geist, für sich selber auf die Reihe, dass man es jetzt auch selber aussprechen könnte, aber es zerst einmal, das ist wirklich ein Glaube, die Sicherheit, auch das ist es. Das ist nicht dieser Scheinglaube, ich glaube an Gott. So groß kann, so mächtig kann euer Gottesbild nicht sein, euer Gott, wenn ihr Kranken- und Lebensversicherungen braucht, dann gnadenlose Angst habt zu sterben. Das ist auch mit helfen wollen. Solange ihr noch den Zwang habt, irgendjemandem helfen zu wollen, seid ihr nämlich wieder nicht frei. Es wird jetzt, ihr müsst merken, ihr müsst anfangen, gegen den Strich denken zu können, ihr braucht Polarität. Das ist das Schlimme mit Windows und Basic, dass ihr erst in das höhere System kommt, wenn ihr in eine Phase kommt, dass ihr mit eurer Logik was denkt, was euch vollkommen gegen den Strich geht. Ihr braucht ja die Polarität. Was übrigens nicht weh tut, wenn man das einmal anfängt hat, ist das unheimlich interessant, wenn man das erste Mal erkannt hat, welche Bilder ich sehe, wenn mir das zwei, dreimal gelingt, sehe ich so, habe ich solche tolle Erfahrungen, dass ich automatisch das immer mehr will. Das heißt also, dass ich hier vom Denken her in einen Bereich reingehe, dass ich mir das Unmögliche, für mich das undenkbare Denken traue. Einfach einmal denken, einfach ausprobieren, sind doch mal Gedanken. Wie ich immer sage, selig sind die Verrückten, wie kommst du hin, das sind diese klassischen Sätze. Liebe deine Feinde. Könnt ihr euch etwas Verrückteres vorstellen, wie eure Feinde und alles, was ihr bis jetzt gehasst habt, aus tiefstem Herzen zu lieben? Das ist ja wahrlich verrückt. Probiert es, und ihr werdet euch wundern, was ihr auf einmal für Bilder austreibt. Solange ihr noch Feindbilder habt, habt ihr nichts begriffen. Egal welche. Ob das probiert? Günther, du kannst es sein lassen, aber jetzt hast du die Möglichkeit, einmal ganz einfach, ohne große Gefahr auszutesten, ob ich ein Schwätzer bin, ob das wirklich funktioniert. Ich gebe euch eine Medizin, das ist Holofeeling im Kleinen. Die Medizin ist nur, diese Gedankengänge an sich selber auszuprobieren. Ob dir die spritzt, ist wie beim großen Mediziner, das ist immer die Schwierigkeit. Ihr werdet erst erfahren, ob es funktioniert, wenn ihr es an euch ausprobiert, weil jeder für sich einen eigenen Traum hat. Wenn Menschen träumen, träumt jeder einen komplett eigenen individuellen Traum. Das ist Ahni, jeder ist ein Ahni. Jeder ist eine Individualität. Die Existenz Gottes oder die göttliche Existenz, IN, einfach einmal hinnehmen, wir können die Zeichen, sind im dritten Band genau erklärt. Die Divinität ist Gott, ist die absolute Eins. Dual. Individualität. Ihr seid eine Dualität. Diese Dualität besteht aus diesen beiden Flächen. Und jetzt passt auf, es gibt in der Quantenmechanik eine These, das ist die sogenannte Mereldentheorie. Es gibt ja von Physikern viele Thesen, die sich mathematisch unheimlich berechnen lassen. Und natürlich mit einem riesen Komplex. Aber es gibt hier unter anderem, es gibt 8 große quantenmechanische Strömungen. Und da gibt es eine These, das ist die sogenannte Viele-Welten-Theorie oder die Mehr-Welten-Theorie. Da gehen die Physiker davon aus, als mögliches Weltbild, dazu wird gesagt, dass es unendlich viele Universen gibt. Was das Problem dabei ist, dass also hier ein Universum, jetzt genau aufpassen, dass das Universum, das die von ihrem Denken nicht loslassen, dass es einen dreidimensionalen Raum erzeugen gibt. Da ein Universum in dieser These unendlich groß ist, einfach versucht, die Gedankenlinie zu folgen. Wenn ein dreidimensionales Universum, ein einziges, unendlich großes, kann ich ja kein zweites daneben hinstellen, weil unendlich großes, unendlich großes, wie will ich neben einer Unendlichkeit eine zweite Unendlichkeit daneben hinstellen? Man kann jetzt gedanklich einen ganz einfachen Trick machen, um das zu lösen. Das heißt, ich sage jetzt, mache das übrigens sehr primitiv für euch, ich sage jetzt, ein Universum besteht ja aus drei Dimensionen. Länge, Breite, Höhe. Gut. Das sind drei Dimensionen ist 1. Und ich sage jetzt, gut, dann ist das erste Universum halt die Dimension 1, 2, 3. Das zweite ist 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und darum brauche ich für diese viele Weltentheorie in der Physik unendlich viele Dimensionen. Dann kann ich mir das, ich kann es mir zwar nicht bildlich vorstellen, aber es macht mathematisch irgendwie einen Sinn. Es ist logisch, wenn ich diese Logik nachdenke, wenn ich das als meinen Glauben, als meine Logik ansehe. Das nennen wir übrigens dann die sogenannten Hilberträume, die höheren Universen. Man kann es aber viel einfacher lösen. Das ist jetzt das, wenn ihr zurückgreift auf diese zwei Flächen. Der dreidimensionale Raum, wie ich das euch gestern erklärt habe, den ihr vor euch habt, ist in Wirklichkeit ja bloß eine Halbkugel, eine Illusion, die berechnet sich auf zwei Flächen. Darum ist auch bei den Mayas, bei den Hindus und bei den Chinesen, weil die Welt jetzt einen Schildkrötenrücken dargestellt. Das ist diese Halbkugel. Die ganzen Mythologien, die alten wussten, nur weiß ich, ihr eure Naturwissenschaft habt überhaupt keine Ahnung. Weil wenn die ganze Naturwissenschaft mit diesen Milliardenmark teuren Teilchenbeschleunigungen, die da angeblich irgendwo sind, ist nichts anderes wie ein kleines Kind, das hier einen Tränenzusammenbruch kriegt, weil sie ihr Babyhochhände bekommen. Und die Alten haben keine Ahnung, die sind ja total verkalkt. Es ist also so, dass diese Fläche, eine Fläche ist ein gedankliches Produkt, als solches rein mathematisch ist ja unendlich dünn, das heißt, die Fläche hat nichts mit einer dritten Dimension zu tun. Wenn ich jetzt eine Fläche dazu spiegel, eine zweite Fläche nehme, zweimal unendlich dünn ist immer noch unendlich dünn. Könnt ihr ungefähr folgen, ohne Mathematik? Muss man auch immer, es ist keine große Sache. Das, was ich gestern erzählt habe, dass ihr, wenn du mich jetzt anschaust, hast du vor dir das, was man Gesichtsfeld nennt. Das ist jetzt das Gesichtsfeld da und es wirkt sich, wenn ich, jetzt sehe ich meine Hände zum Beispiel nicht. Jetzt, wenn ich die nach vorne tue, jetzt kann man sehen, mein Gesichtsfeld. Das heißt, es beginnt hier kreisrund und wirkt sich hier wie eine Halbkugel aus mir raus. Das ist das Einzige, was ich sehe. Ich kann es noch moderner und einfacher ausdrücken. Jeder hat schon mal mit diesen Stereobrillen gearbeitet oder dann noch genialer mit diesen Cyberspace-Brillen. Das sind zwei kleine flache Fernseher vor den Augen. Und wenn das Programm gut ist, hast du den Eindruck, dass du komplett in einen Raum schaust, obwohl der hier Schluss ist. Es verändert sich hier die Phasenlinie von zwei Bildern und es erzeugt in den Geist, der das sieht, die Illusion, dass vor ihm was steht. Ihr seid der Geist und euer Unbewusstsein macht die eine Fläche und die andere Fläche. Und erst euer Programm, euer derzeitiges materielles Weltprogramm, lasst euch diese Welt ausdenken, die ihr vor euch glaubt. Die Substanz davon sind zwei Flächen, die unendlich dünn sind. Und jeder hat vor sich was anderes. Ich sehe jetzt sie, jeder sieht in einem gewissen Blickwinkel was ganz was anderes. Jeder hat hier eine eigene Welt, eine eigene Halbkugel, wo er sieht. Wobei das jetzt eine ganz, ganz grobe Metapher ist. Geht das jetzt selbst ein Laie, das versteht. Ich sage immer, es kann wirklich ein 16-Jähriger rational nachvollziehen, auch eine ältere Frau. Es ist noch keine Mathematik, das ist also der mindeste Standardbewusstsein, wo man haben sollte, dass man denken kann. Aber jetzt wird es interessant. Ich habe jetzt so eine Dualität, die befindet sich jetzt hier, das heißt, räumlich betrachtet ist da kein dreidimensionaler Raum. Zwei unendlich dünne Flächen. Jetzt nehme ich nochmal zwei. Wenn ich die jetzt da dazu mache, ist ganz interessant. Unendlich dünn plus unendlich dünn ist immer noch unendlich dünn. Ich kann jetzt praktisch unendlich viele solche Dualitäten, die unendlich dünn sind, aufeinander packen und dann habe ich immer noch keinen Raum.